Ich freue mich nun, Ihnen den ersten Redner vorstellen zu dürfen, der allerdings mehr als das ist. Bernhard Giesippel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für europäische Geschichte. Er wurde mit einem Thema zur Umweltgeschichte promoviert, genauer dem Wild- und Tierschutz in Ostafrika von der deutschen Kolonialzeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Fragen der Handlungsmacht und der asymmetrischen Beziehungen zwischen Europäern und Afrikanern spielten dabei schon eine Rolle. Mit Kai Schade und der entwicklungspolitischen Publizistik kam er aber erst danach in Berührung, weil sein zweites großes Forschungsprojekt, was wir in der akademischen Welt Habilitationsvorhaben nennen, sich nun mit der Auslandsberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er Jahre beschäftigt. Über die Diskussion um eine neue Weltnachrichten- und Informationsordnung ergab sich die Verbindung zur entwicklungspolitischen Publizistik. Bernhard Giesippel ist aber insofern mehr als nur einer der geschätzten Redner heute. Er hat dieses Symposium organisiert. Seine Initiative in unserem Hause und seinem fortdauernden Einsatz ist es zu verdanken, dass die heutige Veranstaltung möglich geworden ist. Ganz herzlichen Dank, Bernhard. Und wir sind auf deine historischen Einführungen in unser Thema gespannt.
Vielen Dank für die nette Einführung. Liebe Susanne Rauscher-Schade, liebe Caroline Schade-Meyer, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Weggefährten von Kai Friedrich Schade, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Geschichtswissenschaft und dem Institut für Europäische Geschichte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Möchte man Erhard Epplers eben verlesenes Grußwort vereinfachen zuspitzen, so gehörte der entwicklungspolitische Journalismus zu den unterentwickeltsten Bereichen des globalen Projektes deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Einem, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, diesem Missstand abzuhelfen, gilt die heutige Veranstaltung. Kai Friedrich Schade. Er war ein Pionier der entwicklungspolitischen Publizistik in der Bundesrepublik. Die von ihm verantwortete Publikation mit dem schlichten, aber programmatischen Titel Entwicklungspolitik versuchte einen kritischen, vielstimmigen Diskurs über das Verhältnis der eigenen Gesellschaft zu jenen Gesellschaften zu befördern, die man damals als Dritte Welt bezeichnete und heute häufig unter dem Begriff des globalen Südens zusammenfasst. Damit war die IP, wie ich die Zeitschrift fortan abkürze, ein wesentliches Instrument der entwicklungspolitischen Kosmopolitisierung unserer Gesellschaft. Kai Friedrich Schade wurde 1940 in Heide in Holstein geboren. Nach dem Abitur 1960 am Frankfurter Leibniz-Gymnasium studierte er Volkswirtschaft und Gesellschaftslehre an der dortigen Goethe-Universität. 1966 schloss er sein Studium mit dem Diplom in den Sozialwissenschaften Ökonomie und Soziologie ab. Zwischen 1966 und 1968 wurde er 2 Jahre als wissenschaftlicher Redakteur bei der Zeitschrift Offene Welt in Frankfurt journalistisch ausgebildet. Danach wechselte er nach einer 3-monatigen Zwischenstation an der Universität Heidelberg in die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bonn. Dort im BMZ war er unmittelbar an jenen Reformen beteiligt, die Entwicklung in der Bundesrepublik überhaupt erst als eigenständiges Politikfeld zwischen Außen- und Wirtschaftspolitik etablierten. Schon kurz nach Aufnahme seiner Tätigkeit in Bonn schloss Schade sich der neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung an, in deren Rahmen er mit mehreren Positionspapieren das Verständnis von Entwicklungspolitik als internationaler Friedenspolitik vorantrieb. Die Impulse aus diesem Arbeitskreis führten unter anderem zur Etablierung der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung im Oktober 1970. Ins Zentrum seiner Tätigkeit im BMZ rückte ressortbedingt das Problem entwicklungspolitischer Bewusstseinsbildung in all ihren Facetten. Als Form ministerieller Öffentlichkeitsarbeit, vor allem aber als pädagogische Aufgabe in Schulen, als gesellschaftliche Aufklärung und als öffentlicher, kritischer und partizipatorischer Diskurs über Voraussetzungen, Formen und Ziele der Entwicklungspolitik. In seinen 2 Jahren im Ministerium setzte Schade jede Menge Hebel in Bewegung. So initiierte er beispielsweise die erste kritische Analyse der Darstellung von Entwicklungsländern in Schulbüchern und anderen Lehrmitteln durch das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Mit einem, wie es Schade in einer zusammenfassenden Auswertung formulierte, fast katastrophalen Ergebnis.
etwas lauter sprechen.
Ja, gerne. Mhm. Ich komme zum katastrophalen Ergebnis. Es waren Opas Lesebücher, aus denen Schulkinder ihr Wissen über die Dritte Welt bezogen. Zur Abhilfe dieses Missstands rief er unter anderem eine neue BMZ-Schriftenreihe mit dem Titel Schule und Dritte Welt ins Leben. Schließlich war er Mitglied eines abteilungenübergreifenden und bisher wenig bekannten Diskussionszirkels junger Mitarbeiter im BMZ, dem sogenannten Montagskreis. Über dieses Sammelbecken APO-affiner junger Reformer mit dem Willen zum Marsch durch die Institution werden wir gleich von Norman Pech mehr hören. Aufgabe dieses Montagskreises war es unter anderem, die öffentliche Kritik, vor allem der Studentenbewegung, an der weitgehend nach außen und deutschlandpolitischen Gesichtspunkten praktizierten Entwicklungshilfe systematisch zu erfassen und für die geplante Reformpolitik fruchtbar zu machen. Im jüngsten Ministerium hatte man durchaus erkannt, dass die Auseinandersetzung der Studentenbewegung mit der Dritten Welt einen kritischen inhaltlichen Impetus darstellte. Sie versprach ein demokratisches Potenzial für Entwicklungspolitik als dem, so war man überzeugt, Politikfeld der Zukunft, getragen vom politischen Engagement der jungen Generation. In diesem Zusammenhang hatte Schade noch von Erhard Epplers Amtsvorgänger Hans-Jürgen Wischnewski den vertraulichen Auftrag erhalten, den Dialog mit der außerparlamentarischen Opposition zu suchen. Bereits diese Verbindung eines BMZ-Mitarbeiters zu Vertretern der APO reichte aus, um Schade in das Blickfeld des Verfassungsschutzes zu rücken. Der Inlandsgeheimdienst forderte beim zuständigen Minister sogleich die Ablösung des fraglichen Mitarbeiters. Und so kam es dazu, Erhard Eppler hat in seinem Grußwort darauf angespielt, dass seine erste Amtshandlung als Minister im Oktober 1968 darin bestand, Kai Schade aus den Fängen des Verfassungsschutzes zu retten. Diese für das politische polarisierte Klima der Zeit sehr bezeichnende Episode ist auch in Epplers eben erschienenen Memoiren nachzulesen. Bereits in einem im Herbst 1968 erschienenen Aufsatz über Entwicklungspolitik und öffentliche Meinung formulierte Schade als zentrales Ziel der zukünftigen Informationsarbeit des BMZ, Zitat, eine wirkliche Diskussion um die Konzeption der Entwicklungshilfe, um ihre Motive und ihre Strategie zu entfachen, Zitat Ende. 2 Jahre später bot sich dann die Möglichkeit, dieses Ziel jenseits des BMZ in die Praxis umzusetzen. Der in Frankfurt ansässige evangelische Pressedienst EPD suchte einen verantwortlichen Redakteur für einen neuen entwicklungspolitischen Informationsdienst. Schade nahm diese Herausforderung an, zunächst durchaus vorläufig. In einem Schreiben Anfang November 1970 bezeichnete er sich noch als, Zitat, zurzeit beurlaubt für entwicklungspolitische Aufgaben innerhalb der Zentralredaktion des evangelischen Pressedienstes Frankfurt. Daran sollte sich in den nächsten mehr als 3 Jahrzehnten nichts mehr ändern. Der Informationsdienst Entwicklungspolitik wurde zu seinem Lebenswerk, für das er insgesamt 4-mal mit dem Journalistenpreis Entwicklungspolitik ausgezeichnet wurde. Seine Laufbahn als Redakteur endete 2004 mit einem auch persönlich verstandenen Erfolg. Nach langen Jahren und vielfältigen Konflikten war es maßgeblich durch sein Betreiben gelungen, die EP aus ihrer komplizierten strukturellen Einbindung in verschiedene kirchliche Gremien und Institutionen herauszulösen. Ab 2004 erschien die Publikation unter dem geänderten Titel Zeitschrift Entwicklungspolitik unter der Herausgeberschaft eines ökumenisch breit aufgestellten Konsortiums deutscher und schweizerischer Entwicklungsorganisationen. Sie fusionierte nach einer weiteren Namensänderung mit der Quartalsschrift Der Überblick und erscheint seit 2008 unter dem Namen Weltsichten. Vor 2 Jahren, am 14. November 2013, verstarb Kai Schade nach kurzer, schwerer Krankheit. Sein plötzlicher Tod jährte sich am vergangenen Samstag zum 2. Mal. Im Juni dieses Jahres wäre er 75 Jahre alt geworden. Diese beiden Gedenktage haben wir zum Anlass genommen, Kai Schade mit einem Symposium zu würdigen und dabei gleichzeitig historische Perspektiven auf sein Lebenswerk zu entwickeln. Wie ist die EP in die publizistische Landschaft der Bundesrepublik und darüber hinaus im deutschsprachigen Raum einzuordnen? Wie positionierte sich der Informationsdienst im Spannungsfeld von kirchlicher Entwicklungshilfe, staatlicher Entwicklungspolitik, wissenschaftlicher Entwicklungsdiskussion, gesellschaftlichem Aufbruch der Dritten Weltbewegung und internationaler Ökumene? Wer waren eigentlich die Kritiker, wer die Befürworter, wer die Leserinnen und Leser dieser Veröffentlichung? Und was bedeuteten die Ansprüche auf entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung, auf wirklichen bürgergesellschaftlichen Diskurs und auf eine Publizistik der Stellvertretung für die Stimmlosen der Welt, konkret in der publizistischen Praxis? Zur Diskussion dieser und weiterer Fragen haben wir Freunde, Weggefährten, Kolleginnen und Kollegen Kai Schandes und nicht zuletzt die Familie natürlich eingeladen, um sie als Zeitzeugen der entwicklungspolitischen Publizistik ins Gespräch zu bringen mit Historikerinnen und Historikern aus unserem Institut, aber auch darüber hinaus. Einige von ihnen haben eine weite Anreise und enorme Unkosten in Kauf genommen, um für diesen halben Tag hier bei uns in Mainz zu sein. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Wie Johannes Paulmann vorhin erwähnt hat, soll dieses Symposium auch einen ersten Markstein setzen im Hinblick auf die Erschließung des Nachlasses von Kai Schade an unserem Institut. Im Frühjahr 2014 haben wir neben rund 50 Titeln aus seiner entwicklungspolitischen Bibliothek auch eine komplette Ausgabe des Informationsdienstes von 1970 bis 2004 in unsere Bibliothek integriert. Dort sind die Bücher sichtbar als Geschenk von Kai Schade gekennzeichnet. Darüber hinaus besteht der Nachlass aus 25 Ordnern und diversen Kisten mit Schriftgut von Kai Schade aus den Jahren 1962 bis 2013. Über ein Drittel davon enthält eigene Publikationen. Der Inhalt der anderen Ordner setzt sich zusammen aus Denkschriften und Diskussionsvorlagen, vereinzelter Korrespondenz mit Autoren, Unterlagen zu den wiederholt durchgeführten Evaluationen der Zeitschrift sowie umfangreichem Schriftwechsel im Umfeld der Finanzierungskrise der EP im Herbst 1980. Ebenso dokumentiert sind Preisverleihungen, Jubiläen der Zeitschrift und einzelne Veranstaltungen. Dass wir im Institut diesen substanziellen Quellenbestand erschließen und zur Benutzung vorhalten dürfen, wäre nicht möglich ohne das Vertrauen von Susanne Rauscher-Schade und ihren Kindern, für das ich mich an dieser Stelle auch persönlich noch einmal herzlich bedanken möchte. Die Erschließung wäre aber ebenso wenig möglich ohne die wohlwollende Unterstützung durch unsere Institutsleitung und ohne die Hilfe zweier studentischer Mitarbeiter, die mir bei der Verzeichnung von Unterlagen und Korrespondenz tatkräftig zur Hand gehen. Mein Dank gilt an dieser Stelle daher auch unseren Hilfskräften Lukas Fischer und Corinna Schattauer. Frau Schattauer ist heute auch draußen an der Rezeption. Der uns übergebene Nachlass ist substanziell, aber nicht lückenlos. Ähnlich wichtig wie die Dokumente aus der Feder und den Beständen Kai Schades sind daher das Wissen und die Erinnerungen seiner Zeitgenossen, von Freunden und Unterstützern ebenso wie von Kritikern. Angesichts ihres Deutungsanspruchs und der ihnen gesellschaftlich zugesprochenen Deutungskompetenz spricht ein in der zeitgeschichtlichen Forschung gerne bemühtes Bonmot vom Zeitzeugen gerne als dem Feind des Historikers. Dieses Diktum ist so eingängig wie falsch, denn es suggeriert ein fragwürdiges, weil grundsätzlich antagonistisches Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Rollen von Historikern und Zeitzeugen. Wenn überhaupt, dann müsste vom Zeitzeugen als Feind und Helfer die Rede sein, denn wir begreifen sie heute in erster Linie als Helfer. Zudem verkennt die vereinfachende Gegenüberstellung von Historikern und Zeitzeugen die Vielfalt der Sprecherpositionen der Zeitzeugen selbst. Deren Deutungen können schließlich auch untereinander in Konkurrenz stehen. Dieser Vielfalt versuchen wir in der heutigen Veranstaltung dadurch Rechnung zu tragen, dass wir für die Vorträge Stimmen ausgewählt haben, die in ganz unterschiedlicher Nähe zur EP und ihrem Redakteur standen. Vom Mitglied des beratenden Ausschusses über den langjährigen Redaktionskollegen bis hin zur freien Mitarbeiterin. Einige unserer Referentinnen und Referenten treten dabei in einer Doppelrolle als Zeitzeugen und Wissenschaftler auf. Sie versuchen sich in Selbstreflexion und Selbsthistorisierung gleichermaßen. Ein spannendes Experiment. Einen Einwand haben sicherlich viele von Ihnen schon auf der Zunge, seit Sie zum ersten Mal das Programm gesehen haben. Ja, es wäre wünschenswert und mehr als angebracht gewesen, auch eine jener vielen nichtdeutschen Stimmen zu Wort kommen zu lassen, deren Repräsentation im Diskurs hierzulande Kai Schade über Jahrzehnte hinweg so ein großes Anliegen war. Das war im Rahmen dieses halbtägigen Symposiums bedauerlicherweise und aus ganz verschiedenen Gründen nicht möglich. Weil über Jahre hinweg die Publikation prägende Stimmen wie Roshan Dunjiboy leider viel zu früh verstummt sind oder weil die Personen nicht mehr auffindbar waren. Es scheiterte aber auch ganz banal aus Terminkonflikten oder weil eine Anreise aus Indien oder Äthiopien für einen 15-minütigen Vortrag schlichtweg untunlich erschien. Der Versuch einer historischen Einordnung und Kontextualisierung des Lebenswerks von Kai Schade bedeutet nicht, dass sein Kernanliegen oder die Themen und Ziele der Publikation der Vergangenheit zugerechnet und damit gleichermaßen erledigt werden sollen. Ganz im Gegenteil. Mit welch lebendigem Esprit die Anliegen und Themen der Zeitschrift bis heute gelebt werden, durfte ich bei der Organisation dieses Symposiums erfahren. Noch nie zuvor habe ich auf die Einladungen zu einer wissenschaftlichen Veranstaltung so begeisterte Rückmeldungen erhalten. Wer absagen musste, tat dies mit aufrichtigem Bedauern und mit den ehrenwertesten Gründen. Der eine ist durch die Vorbereitungen auf die Pariser Klimakonferenz verhindert, ein anderer fungiert später an diesem Nachmittag als ehrenamtlicher Lehrer eines intensiven Deutschsprachkurses für Flüchtlinge. Andere sind heute selbst in Akademietagungen engagiert oder anderweitig in Konferenzen oder Projekten gebunden, sei es in Kapstadt, San Diego, Tunesien oder in Vietnam. Stellvertretend für viele sei Lutz Beer erwähnt, ein aktuell in den USA lebender ehemaliger Kollege aus dem Montagskreis im BMZ. Er ließ es sich nicht nehmen, seiner Entschuldigung eine fünfseitige Ausarbeitung beizufügen. Darin reflektiert er über die gemeinsamen sozialwissenschaftlichen Studienjahre in Frankfurt der 60er Jahre, den Einfluss der kritischen Theorie und die gemeinsame Zeit im Montagskreis im BMZ. Und damit wären wir mitten im Thema. Erlauben Sie mir im zweiten Teil meines Vortrags, das geschichtswissenschaftliche Interesse an der EP ein wenig schärfer zu profilieren. Lutz Beer identifiziert in seinem Text individual wie kollektivbiografisch prägende Momente, Ideen und Kontexte. Sie legen unter anderem die Frage nahe, inwieweit es sich bei der EP im Kern um ein Generationenprojekt gehandelt hat. Ein Projekt einer um 1940 geborenen Kohorte, die ihre akademische und überwiegend sozialwissenschaftliche Sozialisation in den 1960er Jahren an Universitäten wie Berlin, Frankfurt oder Marburg erfahren hatte und die im Zuge von Dekolonisierung und Vietnamkrieg die eigene Gesellschaft in Bezug zu setzen suchte zur Pluralität der Welt jenseits der Logiken von Kapitalismus und Westbindung. Die langfristige Prägekraft der Frankfurter Studienjahre schlug sich bei Kai Schade auf jeden Fall nieder in einer lebenslangen Orientierung am Habermasschen Ideal eines herrschaftsfreien und allgemein zugänglichen Diskurses kritischer Bürgerinnen und Bürger. Im Folgenden möchte ich vier Themen und Problemkreise umreißen, aus deren Perspektive mir die EP ein besonders ergiebiger Untersuchungsgegenstand erscheint. Religion und Gesellschaft, Mediengeschichte, intellektuellen Geschichte sowie die EP als ein Medium des Globalen seit 1970. Ich beginne mit dem Themenfeld Religion und Gesellschaft. Die EP vermittelte zwischen kirchlicher und staatlicher Entwicklungspolitik, zwischen Nichtregierungsorganisationen und dem entwicklungspolitischen Establishment, zwischen entwicklungsbezogenen Wissenschaften und der konkreten Praxis von Projekten und natürlich zwischen Deutschland und der sogenannten Dritten Welt. Das machte sie in einer vielfältigen entwicklungspolitischen Publikationslandschaft einzigartig. Nicht zuletzt aufgrund ihrer spezifischen institutionellen Einbindung. Die Genese der EP 1970 war eine der Reaktionen des deutschen Protestantismus auf die entwicklungspolitische Mobilisierung und die vor allem im Weltkirchenrat vorgebrachten Forderungen der jungen Kirchen der Südhalbkugel. Zu den beispielsweise auf der Weltkirchenkonferenz in Uppsala 1968 präsentierten politischen Forderungskatalog gehörte unter anderem die verstärkte kirchliche Informationstätigkeit in den industrialisierten Gesellschaften über das Entwicklungsproblem. Nicht mehr traditionelle Caritas, sondern radikaler Wandel stand auf der ökumenischen Tagesordnung. Deshalb war die Redaktion der EP bewusst nicht bei den Organisationen des kirchlichen Entwicklungsdienstes angesiedelt worden. Man wollte ein kritisches Informationsmedium, nicht ein weiteres Organ spendenorientierter Öffentlichkeitsarbeit. Naheliegend war die Anbindung beim evangelischen Pressedienst, zumal angesichts der dort gebündelten Nachrichtenströme und Nachrichtenkompetenz. Allerdings sollte der neue Informationsdienst nicht aus dem Haushalt der EPD finanziert werden, sondern aus kirchlichen Mitteln für den Entwicklungsdienst. Das Resultat war, in den Worten Kai Schades, ein auf Dauer gestellter Konflikt. Auf der einen Seite stand der Anspruch auf redaktionelle Unabhängigkeit. Diesen Anspruch gründete die Redaktion seit der Entwicklungsdenkschrift von 1973 auf die dort formulierten Ziele erstens der Erziehung zur Entwicklungsverantwortung, zweitens der Aufklärung über Strukturen globaler Interdependenz und drittens einer Publizistik der Stellvertretung, die komplementär zu den Schwerpunkten der Massenmedien stimmlosen und marginalisierten Gruppen und Positionen Gehör verschaffen sollte. Der redaktionellen Unabhängigkeit gegenüber standen auf der anderen Seite die auch intern divergierenden Interessen verschiedenster kirchlicher Gruppen und Gremien. Dazu gehörten unter anderem die Kammer für Entwicklungsdienst, das Gemeinschaftswerk für evangelische Publizistik, der Ausschuss für entwicklungspolitische Bildung und Publizistik, die einzelnen Organisationen, der AG Kirchliche Entwicklungsdienst und mit den Jahren zunehmend auch die EPD-Chefredaktion. Anstelle einer tendenziell linksintellektuellen Publizistik der Stellvertretung, die, so unterstellte man, extremen entwicklungspolitischen Positionen zuneige, hätte man hier in der Publikation lieber das gesamte Spektrum innerkirchlicher Positionen im Entwicklungsdiskurs abgedeckt gesehen. Kai Schade und seine Redaktionskollegen erfuhren die komplexe strukturelle Einbindung ihrer Redaktion innerhalb der evangelischen Kirche in erster Linie als dysfunktionale Blockade. Angesichts unzureichender Mittelausstattung, fehlender Korrespondenten und immer wieder ungesicherter Finanzierung war der Informationsdienst im Grunde nur durch perpetuierte Überbelastung zu leisten. Man könnte es auch Selbstausbeutung in Permanenz nennen. Die EP war ein großes Trotzdem. Wir werden sicherlich gleich von Konrad Melchers mehr darüber hören. Gleichzeitig zwang diese Situation zu ständiger Offenheit und kreativen Lösungen. Die Redaktion war dauernd auf der Suche nach neuen Beiträgen aus Wissenschaft und Entwicklungspraxis mit nützlichen Kontakten in die dritte Welt. Für viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurde die EP zu einem Experimentierfeld für ihre Themen und Perspektiven. Man war thematisch innovativ und entwickelte früh ein ausgeprägtes Sensorium für Zukunftsthemen wie die Umweltpolitik. Auch der Import kritischer Perspektiven aus der dritten Welt in Form von Karikaturen gehört zu diesen kreativen Antworten. Schließlich bot die Zeitschrift als Reaktion auf die ständige Kritik eines zu wenig an kirchlichen Positionen immer wieder auch eine Plattform für theologische Perspektiven auf Entwicklung. Vertreter der Befreiungstheologie oder der schwarzen Theologie finden sich ebenso wie deutsche Beiträge zu kontextuellen oder interkulturellen Theologieentwürfen, beispielsweise von Ulrich Duchow oder Werner Simpfendörfer. Angesichts der kritischen bis ablehnenden Haltung in den leitenden Gremien der evangelischen Kirche sah sich die Redaktion durchaus zu Recht als Feigenblatt und Alibi, das ein kritisches kirchliches Engagement mit der Entwicklungsproblematik lediglich vorspiegeln sollte. Gleichwohl waren es die christlichen Kirchen, die der bundesrepublikanischen Gesellschaft einmal mehr in einem ethisch relevanten Politikfeld ein zentrales Reflexionsmedium zur Verfügung stellten. Was im Medienbereich Dienste wie die Funkkorrespondenz, Kirche und Fernsehen oder die Zeitschrift Medium leisteten, leistete die EP im Bereich Entwicklung und internationaler Zusammenarbeit. In der historisierenden Rückschau erscheinen Publikation und Redaktion vor allem auch deshalb als hochinteressantes Untersuchungsfeld, weil sie hier Kirche und Gesellschaft auf eine kaum entflechtbare Weise durchdringen. Diese Durchdringung geht bis hinein in den Bereich der religiösen und säkularen Semantiken zentraler Begriffe wie Entwicklung, Frieden oder Gerechtigkeit. Auch in den kritischen Gremien des übergeordneten Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik erkannte man sehr wohl, dass durch, Zitat, die Integration des Informationsdienstes EPD Entwicklungspolitik in eine Presseagentur ein in der Bundesrepublik einzigartiges entwicklungspolitisches Angebot entstanden war. Dem EPD insgesamt und damit auch der EKD werde damit ein entwicklungspolitisch besonders interessierter und unentbehrlicher Adressatenkreis auch im säkularen Bereich erschlossen. Nachweislich ist so EPD Entwicklungspolitik zu dem wichtigsten kontinuierlichen Transmissionsmedium der entwicklungspolitischen Ziele der EKD und der Ökumene in unserer gesamten Gesellschaft geworden. Zitat Ende. Das war eine Einschätzung von 1981. Tatsächlich importierte die Redaktion mit ihren Kontakten in die Entwicklungsszene und zu Nichtregierungsorganisationen außerkirchliches Wissen und Positionen in den innerkirchlichen Diskussionsraum und erschloss umgekehrt diese Kontakte wiederum der Kirche als Adressaten und Gesprächspartner. Umgekehrt profitierte die Redaktion durch die Einbindung in den EPD vom moralischen Kapital, der Reputation und den Nachrichtenwegen einer kirchlichen Nachrichtenagentur. Das verschaffte ihr innerhalb der Dritte Welt-Publizistik eine einzigartige Artikulationsposition. Es entbehrt daher nicht einer gewissen Tragik, dass aufgrund des strukturellen Dauerkonfliktes beide Seiten über die Jahre aus dem Blick verloren, was sie eigentlich aneinander hatten. Mein zweites Themenfeld ist die Mediengeschichte. Der Informationsdienst EP ist ein Untersuchungsgegenstand von medienhistorischer Relevanz. Dieses Postulat bedeutet unter anderem, ein Medium zu rehabilitieren, das in der Forschung bislang gerne übersehen oder lediglich als Informationssteinbruch genutzt wurde. Wer sich wissenschaftlich für die Dritte Weltbewegung oder die Herstellung von Gegenöffentlichkeit seit den späten 1960er Jahren interessierte, griff meistens lediglich zu grauer Literatur oder den Organen der Alternativpresse, nicht aber zu einer offiziell daherkommenden Publikation aus dem evangelischen Pressedienst. Die religionsgeschichtliche Forschung zur Entdeckung der Dritten Welt durch die Kirchen wiederum entbehrte bislang einer eingehenden Problematisierung der medialen Dimensionen dieser Fernbeziehung. Auch aus Perspektive der Mediengeschichte ist die Publikation vor allem deshalb interessant, weil sie sich einer eindeutigen Zuordnung verweigert. Handelt es sich bei der EP um einen Dienst, der einer Nachrichtenagentur gemäß primär Nachrichten an andere Medien absetzte? Oder war es eine Zeitschrift, die sich mit Analysen und Hintergrundberichten auch an Endverbraucher richtete? Praktiziert wurde lange beides. Die Rubriken Information, Analysen und Meinungsbeiträge sowie Service und Dokumentation belegen dies. Und in praktisch jedem Gutachten wurde diese Uneindeutigkeit als ein die Arbeit erschwerendes Defizit angesprochen. Unentschieden war die EP auch im Hinblick auf den in ihr praktizierten Journalismus, der zwischen Agentur und Anwaltschaft changierte. Umstritten blieb auch die Zielgruppe. Die ursprüngliche Absicht einer breiten Bewusstseinsbildung auch an der Basis der Kirchengemeinden wurde von der Redaktion schnell aufgegeben. Stattdessen konzentrierte man sich auf eine entwicklungspolitisch hochgradig involvierte Klientel von entscheidenden Staat und Kirche sowie Multiplikatoren in Medien, Forschung, Unterricht und Erwachsenenbildung. Für die Information breiter Kreise sorgten eigene Materialbände sowie die pädagogisch aufbereiteten Themenhefte der ebenfalls von der Redaktion verantworteten Dritte Welt Informationen. Die eine Auflage von wenigen tausend Exemplaren nicht übersteigende EP wandte sich an einen durchaus elitären Adressatenkreis, der einer Leserumfrage von 1992 zufolge zu 90% über einen Hochschulabschluss verfügte. Medienhistorisch relevant ist die EP auch deshalb, weil sie bereits ab 1970 jenen ausgewogeneren Informationsfluss zwischen Nord- und Südhalbkugel zu praktizieren versuchte, der wenige Jahre später insbesondere von den blockfreien Staaten im Kontext der Debatten über eine neue Weltinformations- und Kommunikationsordnung gefordert wurde. Wir werden dazu nachher eine persönliche Rückschau von Jörg Becker erhalten. Wie sich so ein Anspruch praktisch umsetzen ließ, welche Informationsquellen und welche Netzwerke von der Redaktion mobilisiert wurden, um zunächst monatlich, später alle zwei Wochen, Wesentliches über die Dritte Welt zu berichten, darüber wissen wir noch viel zu wenig. Mittelfristig wäre dazu eine datenbankgestützte Analyse des Autorenregisters der einzelnen Jahrgänge notwendig. Kurzfristig hoffe ich auf erste Einblicke durch die Vorträge insbesondere von Konrad Melchers, Erika Stückrath und Hartmut Elsenhans. Mein drittes Themenfeld ist die deutschsprachige Intellektuellengeschichte jenseits der Verwestlichung. Auch hierfür ist die EP eine vorzügliche Quelle. Wie der Publizist Walter Dirks anno 1976 in seiner Laudatio auf die ersten Träger des Journalistenpreises Entwicklungspolitik feststellte, habe die gesellschaftliche Westorientierung der Bundesrepublik seit 1945 zu einem journalistischen Provinzialismus und einer Isolierung des öffentlichen Bewusstseins im Hinblick auf andere Weltgegenden geführt. Auch die Vietnam-Begeisterung der Studentenbewegung lässt sich als wesentlich antiamerikanischer Effekt noch als Ausdruck und gleichzeitig erste Absetzbewegung von dieser intellektuellen Westorientierung interpretieren. Die um 1970 ubiquitäre Rede von Bewusstseinsbildung und damit verbundenen Lernprozessen über die Befindlichkeiten der Dritten Welt sind ein starkes Indiz dafür, wie sehr der entwicklungspolitische Aufbruch auch als intellektueller Aufbruch begriffen wurde, der wesentlich von der produktiven Aneignung außereuropäischer Perspektiven lebte. Der Begriff der Bewusstseinsbildung selbst wurde beispielsweise bald mit Elementen der Befreiungspädagogik Paulo Freires angereichert und in durchaus programmatischer Weise entschieden sich Kai Schade und Heiner Rudersdorf 1976 dafür, im Textband zur Verleihung des Journalistenpreises kein Editorial oder einen anderen Text aus eigener Feder abzudrucken. Stattdessen wählten sie einen in ihrer Zeitschrift veröffentlichten Beitrag des pakistanischen Ökonomen Mahbub ul Haq. Zweifelsohne fungierte die Redaktion als selektierender Gatekeeper dieser außereuropäischen Perspektiven. Dabei dienten die konkret ausgewählten Stimmen durchaus auch, um auf eine Formulierung von Wolfgang Gern zurückzugreifen, zur Selbstbestätigung mit Hilfe des anderen. Aber nicht nur und keinesfalls in erster Linie. Das Bemühen um die Perspektive und das Verstehen des anderen war genuin und elementarer Bestandteil des angestrebten offenen Diskurses. Damit komme ich zu meinem vierten und letzten Themenfeld, Die EP war ein Medium des globalen und der Kosmopolitisierung des entwicklungspolitischen Bewusstseins. In einem der vielen Gutachten, die der Redaktion die zukünftige Finanzierung sicherten, bezeichnete Ansgar Skriva den Informationsdienst im Mai 1978 als ein Zitat hochrangiges Zeit-, Problem- und diskussionsgeschichtliches Kompendium der Entwicklungspolitik. Blättert man heute, über ein Vierteljahrhundert später, durch die einzelnen Ausgaben, findet man ein Kompendium der Kernthemen gegenwärtiger Globalisierungskritik. Für deren Genese ist die Zeitschrift eine ebenso wertvolle Quelle wie für die Transformation der Dritten Welt zum globalen Süden aus einer Perspektive der Nordhalbkugel. Der Streit um das Antirassismusprogramm der Ökumene, die Apartheidskonflikte in Südafrika und Namibia, UNCTAD, internationale Arbeitsteilung und globale Interdependenzen des Welthandels, Waffenexporte in Krisengebiete und das Agieren multinationaler Konzerne, Armutbekämpfung, Ernährungssicherheit, die Zusammenhänge von Emanzipation und Gewalt oder von Entwicklung und Umwelt, die kritische Reflexion humanitärer Hilfe, das alles und noch viel mehr fand Eingang in die EP. Womöglich wurde es in kritischem Bezug auf gesellschaftliche Strukturen und alltägliches Verhalten hierzulande bezogen. Rassismus wurde beispielsweise nicht nur am Beispiel der Apartheid diskutiert, sondern auch im Hinblick auf Gastarbeiter, Arbeitsmigration, Asyl und den Umgang mit Fremdheit in der Bundesrepublik. Das Verständnis von Entwicklung war breit und es setzte beim individuellen Verhalten hierzulande an. Die EP griff verschiedene zeitgenössische Formeln eines neuartigen Bezuges von Gesellschaft bzw. Individuum und Welt auf und füllte sie alle zwei Wochen mit ganz konkreten Inhalten. Dazu gehörten die ökumenische Formel christlicher Weltverantwortung in der einen Welt, die aus Dependenz- und Weltsystemtheorien gespeiste Überzeugung von globalen Interdependenzen und der fatalen Abhängigkeit der Peripherie, aber auch die aus dem Umweltdiskurs stammende Einsicht in die Grenzen des Wachstums auf einem finiten blauen Planeten. Gleichzeitig war die EP ein lokales Medium. Ihr Weltbezug hatte feste Wurzeln in Frankfurt und der entwicklungspolitischen Szene und Institutionenlandschaft in der Region, beispielsweise der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. In der Forschung ist mit Blick auf die 1970er Jahre gerne von einem Krisenjahrzehnt oder von der schockartigen Einsicht in globale Verflechtungen die Rede. Wir befassen uns heute Nachmittag mit einem Medium, das diesen Schock als Auftrag zur Erziehung eines kritischen entwicklungspolitischen Weltbürgertums begriff. Dieses entwicklungspolitische Weltbürgertum war gleichermaßen Zielutopie wie die mit Leidenschaft und Hingabe gelebte Praxis ihres langjährigen verantwortlichen Redakteurs. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns interessante Begegnungen, angeregte Diskussionen und, ich wiederhole die Worte von Caroline Schade vorhin, ganz im Sinne Kai Schades, einen respektvollen, kritischen und offenen Diskurs über christliche Publizistik und entwicklungspolitisches Bewusstsein. Vielen Dank.